SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wussten Sie, dass Ameisen Pilze züchten und Nutztiere halten? Also manche. Dass sibirische Ameisen ein körpereigenes Frostschutzmittel produzieren können und die größte Kolonie argentinischer Ameisen 6000 Kilometer lang ist. Und dass Ameisen zwecks Feindesabwehr explodieren können. Vielleicht wissen Sie, dass unsere einheimischen Waldameisen so nützlich sind und so wichtig für Wald und Flur, dass sie unter Naturschutz stehen. Deswegen darf man einen Ameisenhaufen auch nicht einfach wegbaggern, wenn er zum Beispiel einem Hausbau im Weg steht. Und jetzt kommt unser heutiger Studiogast ins Spiel. Christina Grätz ist nämlich Ameisenumsiedlerin. Willkommen, Frau Grätz.
Hallo.
Ich habe schon ein paar erstaunliche Fakten aufgezählt, alle aus Ihrem Buch Die fabelhafte Welt der Ameisen. Was sind einige Ihrer liebsten Eigenschaften, deretwegen Sie was für Ameisen übrig haben?
Also was ich besonders bewundere, natürlich neben diesen ganzen Sachen, die Sie schon erwähnt haben, dass sie also so hoch entwickelt sind, aber dass sie auch so einen großen Zusammenhalt innerhalb der Kolonie oder innerhalb des Nestes haben, dass sie sich eben so stark mit, also unterstützen gegenseitig, das finde ich ganz besonders beeindruckend.
SWR 2 Tandem, heute mit der Ameisenumsiedlerin Christina Grätz, mit der wir live nach Cottbus verbunden sind. Oder muss ich sagen, Ameisenhegerin, Frau Grätz, oder Ameisenretterin, was ist korrekt?
Die eigentliche Bezeichnung ist Ameisenheger. Wir haben also auch den Ameisenhegeschein, wir Ameisenumsiedler, aber Ameisenumsiedlerin und Retterin ist eigentlich ist das genauso in Ordnung.
Ein Schein. Das heißt, es kann nicht einfach jeder kommen und Ameisen umsiedeln wollen.
Nee, also man braucht diesen Ameisenhegeschein.
Was dazu gehört, da kommen wir jetzt im Lauf der Sendung drauf, aber fangen wir vielleicht damit an, aus was für Gründen werden Ameisen umgesiedelt? Also Sie allein haben das schon 1000 Mal gemacht, also buchstäblich 1000 Mal. Es geschieht also gar nicht so selten.
Ja, also vor allem bei uns hier in Brandenburg gibt es noch sehr viele Ameisennester. Oft, also so in Westdeutschland sind die oft seltener, aber hier, wir haben noch relativ viele Ameisennester und zum Beispiel, wenn die Autobahn verbreitert wird, dreispurig ausgebaut wird, dann ist natürlich am Waldrand, dort wo früher der Waldrand war, sind natürlich ganz viele Ameisennester oder wenn Solarparke gebaut werden. Jetzt wurde ja eine Gasleitungstrasse durch ganz Brandenburg gebaut. Das waren auch sehr viele Ameisennester, die dort umgesiedelt werden mussten. Aber auch bei Privatpersonen. Also wir siedeln natürlich auch bei Privatpersonen Ameisen um, wenn das Nest sehr nah am Haus ist und die Anwohner sich gestört fühlen oder die Leute Kinder haben und die gar nicht mehr draußen spielen können. Auch dann kommen wir zum Einsatz.
Wer sind dann Ihre Auftraggeber, die jeweiligen Privatpersonen oder Firmen, oder macht es dann immer das Land oder der Staat?
Nee, eigentlich ist die Firma dafür zuständig, also wenn jetzt eine Firma einen Solarpark baut, die müssen das bezahlen. Mhm. Oder wenn die Bundesrepublik Deutschland die Autobahn ausbaut, dann muss sie das bezahlen. Bei den Privatpersonen ist es ein bisschen anders, da arbeiten wir Umsiedler ehrenamtlich. Weil wir können natürlich, so eine Umsiedlung kann 15 bis 30 Stunden oder sogar noch mehr dauern. Das kann man nicht einer Privatperson dann begreiflich machen, dass man so viel Geld zahlen müsste für so ein Ameisennest umzusiedeln.
Wobei sich Baufirmen oder Bauherren von Großprojekten auch selten in erster Linie als Tierschützer verstehen. Wahrscheinlich sind die dann gesetzlich verpflichtet, die Ameisen nicht wegzubaggern. Was ist das für eine Gesetzesgrundlage?
Das ist das Bundesnaturschutzgesetz, da steht drin, dass geschützte Arten, und die Ameisen gehören zu den besonders geschützten Arten, die Waldameisen, die dürfen also nicht getötet werden, ihre Baue dürfen nicht zerstört werden, also ihre Fortpflanzungsstätten, was ja so ein Ameisenbau ist. Und deshalb dürfen die also nicht kaputt gemacht werden, die Nester.
Und wird das im Großen und Ganzen auch eingehalten?
Also bei größeren Vorhaben schon. Es kann natürlich sein, dass man bei einem kleineren Bauvorhaben das übersehen wird oder dass die Planer das nicht richtig beurteilen, weil es gibt auch Waldameisenarten, die haben viel kleinere Hügel. Also wir haben ja mehrere Arten und die sind eher unscheinbar. Die werden öfter übersehen. Aber wenn das ein guter, sage ich mal, Umweltplaner ist, dann werden die also vorher mit erfasst, wie alle anderen geschützten Arten, und dann wird das mit umgesetzt, dann im Baufortschritt.
Und wie läuft dann so eine Umsiedlung ab? Also zu wie viel rücken Sie an, mit welchem Werkzeug?
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir nur ein Nest umzusetzen haben an dem Tag. Also dann rücken wir zu zweit aus in der Regel. Wir haben ein großes Auto, was relativ viel ziehen können. Also 2,5 Tonnen sollte es schon wegziehen können mit einem Anhänger. Und auf dem Anhänger liegen dann unsere ganzen Utensilien. Also das fängt an mit den Papiersäcken, in die wir die ganze das Nestmaterial packen, aber auch große Decken, weil oft ist so ein Baumstumpf, ein alter Stumpen im Zentrum des Nestes und dort, der muss mit. Aber wir haben natürlich auch Kettensäge dabei, Astscheren, Scheren, Sägen. Unser Auto hat eine Seilwinde. Wenn man so einen schweren Stumpen nicht rausgesägt kriegt, dann muss man manchmal rausziehen. Also das ist schon eine sehr schwere körperliche Arbeit.
Was kann das noch sein? Also wenn Sie sagen, die bauen ihr Nest gern mal um was drumherum, wie um einen Baumstumpf?
Also wir haben schon ganz tolle, irre Sachen in Ameisennestern gefunden. Einmal zum Beispiel alte Bierflaschen. Das, und zwar war das auf einem Gelände von der Polizeihochschule in Rothenburg. Da musste auch ein Nest umgesetzt werden. Und dort haben wir dann mitten im Nestkern volle Bierflaschen gefunden. Da stand Landskron Brauerei 1939 so eingeprägt drinne. Und das waren ganz viele. Und dann gab es noch Schnapsflaschen und Konservendosen. Das war eben mal eine Kaserne früher. Also eine,
und das haben Sie alles mit umgezogen?
Also ich habe die dann zum Teil auch mit wieder eingebaut, obwohl der, da war ein, ich glaube, das war der Chef von der Polizeihochschule, der war natürlich sehr interessiert an diesen Flaschen und ich musste dann schon ein paar für die Ameisen noch retten.
Und achten Sie dann tatsächlich drauf oder können Sie tatsächlich darauf achten, dass keine einzige Ameise zurückbleibt?
Also keine einzige, darauf kann man nicht achten. Aber je nachdem, wie man das macht, können wir wirklich sehr viele Ameisen mitbekommen, aber nicht beim ersten Mal. Also wir siedeln die am ersten Tag um und dann kommen wir 4 bis 5 Tage später nochmal wieder. Dann haben sich die Zurückgebliebenen wieder organisiert und haben schon wieder ein kleines Nest gebaut. Dann nehmen wir die mit wieder und dann kommen wir nach 2 bis 3 Tagen wieder und dann haben die Reste sich wieder organisiert, die zurückgeblieben sind und dann nehmen wir die wieder mit. Und je nachdem, wie oft man das macht, desto mehr Tiere kriegt man mit. Mir ist es besonders wichtig, den Großteil der Tiere mitzubringen, weil ich ja mal so eine berührende Geschichte erlebt habe, wie wichtig die sich untereinander sind, auch die Zurückgelassenen. Und deshalb, wenn es notwendig ist bei einem Nest, fahre ich da auch 7-mal hin und hole die Restbevölkerung und bringe die zu dem angesiedelten Nest.
Diese berührende Geschichte würden wir jetzt natürlich gern kurz hören.
Okay, dann, also wir haben ein Nest umgesiedelt und da ist es dann immer so, dass wir versuchen, mehr als 500 Meter weit weg zu siedeln, weil wir schon die Erfahrung gemacht haben, sonst kommen die manchmal zurück. Und dieses Nest war tatsächlich so 500-600 Meter Luftlinie voneinander entfernt angesiedelt. Und ich habe mich schon gewundert beim ersten Mal Restbevölkerung, dass da nicht so ein neues Nest, also so ein kleines Nest war, was ich umsiedeln konnte. Und am Ansiedlungsstandort, dem Nest ging es super gut. Dann bin ich noch ein zweites Mal hingefahren, war unruhig, was ist hier los? Und dann habe ich gesehen, dass von dem neu angesiedelten Nest eine Ameisenstraße wegging und eine kam und die haben Innendienstler getragen. Also die Innendienstler sind die, die nicht laufen müssen im Gelände. Also die müssen nicht laufen, wenn das Nest auch mal von Natur aus umzieht. Und da habe ich mich gewundert, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann, ich hatte auch meine Tochter mit dabei, die siedelt inzwischen auch Ameisen um und dann sind wir dem Weg lang, also wir sind dieser Ameisenstraße gefolgt und wir haben dann festgestellt, dass die wir angesiedelt hatten, zurückgelaufen sind und die geholt haben, die wir vergessen haben. Und weil, also eine Ameise geht nicht die direkte Luftlinie, sondern die geht da lang, wo der geringste Raumwiderstand ist. Also erstmal auf dem Waldweg lang, weil da gibt's ja kein Gras und nichts, also da können sie besser laufen und dann so abgezweigt. Und die sind, wir haben es dann mal gemessen, über 700 Meter gelaufen. Und für eine Ameise ist das eine riesen, riesen lange Strecke. Also wie wenn ich jetzt jemand in München sage, lade dir mal deine Schwester auf und trag die nach Hamburg. Und weil das unglaublich viel Zeit auch für so ein kleines Tier in Anspruch nimmt, hatten die sich Zwischenstationen gebaut, wo sie übernachtet haben. Also da waren kleine Nester dazwischen und da gab es auch Versorgungstrupps, die ringsum Futter gesucht haben und die versorgt haben. Und das hat mich so bewegt, weil ich einfach gesehen habe, wie wichtig die sich untereinander sind. Die hätten ja ihr neues Nest ausbauen können. Wir hatten die Königin mit, wir hatten die Brut mit. Also die hatten eigentlich das, was sie brauchen, um zu überleben, war mit. Und die hätten also nicht zurücklaufen müssen, wenn wir das, was wir sonst immer gelernt haben, die Natur, das Gesetz des Stärkeren und nur, dass die Art überlebt. Yeah. Dann hätten sie es nicht machen müssen. Die sind zurückgelaufen, weil ihnen die wichtig waren, die wir da vergessen
Toll.
Haben.
Und ich glaube, wenn ich das nächste Mal eine Ameise sehe, möchte ich sie gleich in den Arm nehmen. Aber sie haben natürlich auch eine Säure. Ne? Ich denke, die sparen wahrscheinlich nicht damit, wenn man ihr Haus räumt. Wie schützen sie sich? Die können einem ja wirklich zusetzen.
Na, wichtig ist, dass schon die Arme geschützt sind und die sensiblen Körperstellen. Aber am Anfang habe ich auch mit Handschuhen gearbeitet. Aber inzwischen, wenn ich nicht zu viele Nester umsetzen muss, mache ich das auch ohne Handschuh, weil man da einfach bestimmte Sachen besser spürt. Und wenn man die Königin sieht, dann kann man die auch besser greifen. Aber ja, also wir haben keine spezielle Schutzkleidung. Wichtig ist, dass man eben Schuhe anhat, wo die Hosen drin sind, damit sie nicht in die Hosen krabbeln. Aber sonst arbeiten wir Ameisenumsiedler eigentlich relativ ungeschützt.
Das heißt, es tut einfach weh?
Also wenn die... Ja, es kann wehtun, weil die beißen ja so ein bisschen und spritzen die Säure rein. Aber da ist die Haut ein bisschen dran gewöhnt, würde ich sagen. Das ist also nicht ganz so schlimm. Das ist einfach, das gehört irgendwie dazu. Wenn es ganz schlimm wird, also wenn wir jetzt wirklich, wir haben ja in einigen Projekten 100 Ameisennester umgesiedelt, jeden Tag, tagelang, dann müssen wir auch Handschuhe anziehen. Mhm. Und dann ist auch mal am Hals sind dann mal so ein paar schlimme Stellen, wo die Haut doch arg in Anspruch genommen ist. Aber das ist nicht so schlimm.
In Ihrem Buch, Frau Grätz, steht der Satz, meine Arbeit als Ameisenumsiedlerin hat mich überzeugt, dass Waldameisen zu den stärksten, hilfsbereitesten, fleißigsten und sozialsten Tieren überhaupt gehören. Hilfsbereit und sozial, da haben Sie schon eine Geschichte erzählt. Wie ist es mit den fleißigsten und stärksten?
Naja, Ameisen können ja tatsächlich das 20-fache ihres Körpergewichts tragen. Und ich bewundere das immer wieder, also gerade wenn wir die umsiedeln, und dann bauen die ja das Nest relativ schnell wieder auf. Da sieht man immer, was die dann tragen. Also was die für große Aststücken tragen, so eine kleine Ameise. Und dann denke ich immer, boah. Und dann geben die auch nicht auf, wenn die irgendwo hoch müssen und manchmal runterrutschen. Also das finde ich ganz spannend. Und fleißig sind sie natürlich, die tragen unheimlich. Also das ist die Polizei des Waldes. Also so ein großes Waldameisenvolk, also so ein großes Nest, wo wir auch wirklich lange zu tun hätten, das umzusiedeln, das kann ja 100.000 Beutetiere am Tag eintragen. Also das ist besonders wichtig für den Wald zum Beispiel. Also zu den Beutetieren gehören ja auch Schädlinge für die Bäume, also diese, die ganze Bäume kahl fressen würden. Und wenn dann 100.000 weggefressen wären, weil die also ein Ameisennest am Tag die einträgt, dann hält das natürlich auch den Wald gesund.
Aber es sind nicht alle sympathisch. Raubameisen, habe ich aus Ihrem Buch gelernt, entführen die Kinder von anderen Arten und versklaven sie und nehmen Drogen.
Ja, so kann man das sagen, ja. Also bei den Raubameisen ist es so, da gibt es einen Büschelkäfer und der wohnt in den Raubameisennestern. Und dieser Büschelkäfer frisst blöderweise die Brut von den Raubameisen. Das heißt, die Raubameisen müssen also irgendwie anders zur Brut kommen. Und der Büschelkäfer, der sondert eine alkoholähnliche Substanz aus und danach sind die Raubameisen ganz die mögen die unglaublich. Und das ist sogar so schlimm, dass wenn die das Nest angegriffen werden, werden erst die Büschelkäfer in Sicherheit gebracht, bevor sie die eigene Brut in Sicherheit bringen. Und man kann natürlich sagen, die eigene Brut wird oft gefressen, also müssen sie woanders Helfer fürs Nest rekrutieren, die alle, also die Arbeit machen, und deshalb klauen sie die Puppen und Larven der anderen Ameisen und versklaven die.
Aber ich sehe schon, Sie verteidigen sie trotzdem. Und ich meine, ansonsten gelten sie eigentlich sehr, sehr hierarchisch und haben auch, das sieht man auch in Zeichentrickfilmen dann, ob das jetzt Biene Maya ist oder auch andere Filme, in denen Ameisen eine Rolle spielen, die haben sowas Soldatisches. Die werden dann meistens als Armee dargestellt. Ist das ein Klischee oder trifft es das auch irgendwie?
Es gibt die Soldaten bei den Ameisen, das sind aber eher die, die das Nest bewachen, also die gegen Angreifer sind. Sonst ist es nicht so hierarchisch bei den Ameisen. Man denkt immer, ah, die Ameisenkönigin und die Arbeiterin, die, das ist aber nicht so. Die Königin, die sorgt für die für das Fortbestehen, indem sie die Eier legt, weil nur die Königin kann befruchtete Eier legen und nur aus ihr können wieder neue Arbeiterinnen hervorgehen. Und die anderen, also was mich so beeindruckt, ist zum Beispiel, wenn wir ein Ameisennest ansiedeln, dann bauen wir erst diese Nestkuppel wieder auf mit dem Stuppen, aber wir haben unglaublich viel Material, weil ein Nest ist sehr tief, das kann 2 Meter tief sein und wir haben sehr viel Erde, also Sand, mit Ameisen. Das kommt dann ringsrum, weil sie könnten sich ja gar keine Gänge mehr graben. Mhm. Und dann ist es manchmal so, dass die Ameisen aber schon während wir ansiedeln, sich entscheiden, dass sie umziehen. Und also 3 Meter daneben, dass es ihnen da besser gefällt. Und das ist so irre, dass die sich innerhalb einer Sekunde oder 2 Sekunden sieht man, dass sie sich umentschieden haben. Weil dann ist die ganze Richtung, also die da ringsrum in den Sand sind, die werden meistens ausgebuddelt, weil das Innendienstler sind. Die werden, wenn sie ausgebuddelt sind, nicht mehr in das Nest, wo wir also angesiedelt haben, gebracht, wo die meisten Ameisen sind, sondern sie werden schon in dieses neue Nest gebracht. Und manchmal sogar gleich sofort die wir sogar noch im Sack haben, die wissen das schon. Und da bin ich immer so beeindruckt. Also als ich das erste Mal gesehen habe, ich stand da und konnte das nicht begreifen, wir siedeln die da gerade an, die sind in Säcke verpackt, wir schütten die aus und trotzdem sprechen die sich irgendwie untereinander ab, es gefällt ihnen hier nicht, sondern 3 Meter weiter. Ich frage mich immer, wie wissen die das? Warum wissen die das alle mit einmal? Wie haben die das kommuniziert? Und hat das jemand bestimmt und alle gehorchen? Oder wie ging das?
Und ich stehe manchmal da und denke, ist das noch unerforscht?
Ja, also es gibt natürlich, wir haben schon mit den Ameisenforschern darüber geredet, als Umsiedler, was wir so erleben. Ja, dann sagen sie, da wo die meisten Tiere sind, das riecht danach und dann wird eine Geruchsspur gelegt, aber das ist in dem Moment noch nicht so. Da gibt's keine Geruchsspuren, da sind erst 3 Ameisen da drüben und da haben sie schon wollen sie jetzt ein Nest bauen. Die meisten Tiere sind dort, wo wir sie angesiedelt haben. Das passt für mich noch nicht. Ich würde sagen, das ist noch nicht vollständig erforscht und es gibt ja auch die Theorie des Superorganismus, wie bei der Schwarmintelligenz, dass es gibt Forscher, die inzwischen davon ausgehen, dass ein Ameisennest ein Lebewesen ist, also ein Organismus und die einzelnen Tiere eigentlich nur Zellen dieses Organismus. Also dass sie sowas vielleicht auch wie ein gemeinsames Bewusstsein haben, das Ameisennest. Und das würde vieles für mich erklären, was ich tatsächlich beobachte.
Und wenn wir jetzt nochmal bei den Ameisen als Einzellebewesen bleiben, Sie haben vorher nicht zufällig von den Arbeiterinnen gesprochen, also ohne Gendersternchen, weil das sind tatsächlich alles Frauen, ne?
Ja, also die Männer gibt's nur zu einer ganz kurzen Zeit im Jahr, nämlich am Anfang im Frühling gibt's die Geschlechtstiere, das sind die geflügelten Ameisen, das kennt ja fast jeder, dass es irgendwann mal auf immer ganz viele geflügelte Ameisen da sind. Und das sind die Männchen und die jungen Königinnen, die noch nicht begattet sind. Und die fliegen gemeinsam zum Hochzeitsflug. Dann werden die jungen Königinnen begattet und gehen zurück ins Nest. Also die verlieren dann ihre Flügel und können zurück ins Nest oder sich ein eigenes Nest gründen. Und die Männchen, die sterben. Und das alles, was den Nestbau, alles, was sie erst erzählt haben, Pilze kultivieren und all das, sind immer nur die Frauen im Ameisennest.
Welche Ameisen sind ihre Liebsten?
Die Kerbameise, weil die glänzt so wunderschön rot in der Sonne und hat so einen grazilen Körperbau. Sie ist ein bisschen kleiner als die üblichen Waldameisen und die Nester sind auch so besonders und so ganz schlank und tief nach unten die Nester, also so, die sind toll. Außerdem haben die nie einen Stuppen, da muss man keinen Stuppen aufwendig bergen.
Also so ein Baumstumpf oder worum sie sonst drumherum gebaut haben. Müssen Sie für eine Umsiedlung vorher wissen, mit was für einer Sorte Sie es zu tun haben?
Ja, das ist ganz wichtig, weil die Art entscheidet auch darüber, wo wir die ansiedeln werden, weil die haben auch unterschiedliche Standortansprüche, die unterschiedlichen Arten. Also zum Beispiel diese Kerbameise, die ich so mag, die ist gar nicht so mitten im Wald, sondern die ist gerne so auf Waldlichtung. Also es müssen schon Bäume in der Nähe sein. Ich hatte aber auch schon welche, da war gar kein Baum in der Nähe, die gehen so gern in Grasfluren. Und natürlich muss man wieder so einen Standort finden. Ich kann die nicht mitten in den Nadelwald ansiedeln, das mögen die nicht. Das heißt, da muss man vorher schon wissen, welche Arten hat man und dann muss man ja gezielt die Ansiedlungsstandorte suchen. Und da muss noch der Eigentümer einverstanden sein, dass wir das machen dürfen, ansiedeln.
Und sehen Sie das schon an der Form des Hügels oder so, was das für Ameisen sind? Oder müssen Sie sich eine nehmen und der ins Gesicht gucken?
Also es ist so, dass man schon vieles anhand des Hügels sieht. Also die Kerbameisen sieht man ganz eindeutig. Aber welche Kerbameise das dann zum Beispiel ist oder welche von den anderen Waldameisen, da muss man dann tatsächlich auf ganz viele kleine Merkmale achten. Die Art der Behaarung, wo sind sie behaart, wie viele Haare sind das, haben sie einen schwarzen Punkt auf dem Rücken, all das muss beachtet werden. Und ich würde trotzdem sagen, dass man nicht jede Art hundertprozentig genau bestimmen kann.
Was machen die Ameisen eigentlich im Winter jetzt gerade im Wald?
Die sind ganz tief im Nest in der Winterruhe.
Frau Gretz, Diplombiologin und Naturschützerin, die mit ihrer Firma Nagola Reh Ameisen umsiedelt, aber nicht nur, sondern auch in anderen Bereichen. Dafür arbeitet, dass Natur erhalten oder auch wiederhergestellt wird. Kommen wir noch drauf, aber sagen Sie mir zuerst, Frau Gretz, waren Sie als Kind auch schon viel in der Natur?
Ja, also die Alten aus dem Dorf, als wir die jetzt mal getroffen haben, mein Dorf ist ja abgebaggert, wo ich aufgewachsen bin, und wir haben uns mal getroffen alle, und dann hat meine alte Frau gesagt, wer bist denn du? Und da habe ich gesagt, na, ich bin doch eh die Kleinste da von Gretzens. Und da haben die gesagt, ach, die Kinder, die so verwildert waren. Also wir waren nur in der Natur. Wir sind draußen rumgerannt, und mein Vater war sehr naturverbunden, der hat uns also die Natur sehr nahe gebracht, auch so eine Rücksicht auf die Natur. Also wenn wir einfach mal so Äste abgerissen haben, dann haben wir Ärger mit ihm gekriegt. Oder die Enten auf dem Teich, die durften wir auch nicht einfach so jagen. Also, oder Giftpilze mal so kaputt treten. Das ist nicht gut angekommen bei meinem Vater, und der hat dann immer gesagt, das sind alles Lebewesen, die sind mit Achtung zu behandeln, und das hat sich schon tief in uns alle eingeprägt.
Und Sie sagen das so, das Dorf Ihrer Kindheit wurde weggebaggert, also das musste dem Braunkohlebergbau weichen. Das ist ja schon lustig, also dass auch Sie umgesiedelt worden sind. Ich will jetzt nicht zu küchenpsychologisch werden, aber glauben Sie, das hat Ihr Mitgefühl für die Ameisen gefördert?
Ja, also deshalb habe ich schon manchmal auch selber drüber nachgedacht, habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist die Umgesiedelte zur Umsiedlerin geworden. Sicher ist es auch, dass ich da ja eine gewisse Verbindung sehe, wenn ich die umsiedle, dass ich auch weiß, dass es ihnen gut geht, dass es mir dann auch gut geht. Also es hat schon was auch mit meiner persönlichen Vita zu tun.
Und als naturverbundene Jugendliche nach dem Fall der Mauer sind Sie auch so richtig zur Umweltaktivistin geworden. Woher kam der Impuls? Gab es einen bestimmten Anstoß?
Na, für mich war das sehr schlimm, das Umziehen. Also wir sind zwar wieder in ein Dorf gezogen, nicht so wie die anderen, die mussten alle Neubaublocks. Meine Eltern hatten ein Haus gebaut, was sehr ungewöhnlich in der DDR war. Aber ich wollte die Natur dort nicht mehr. Also ich wollte eigentlich meine Natur zurück, die ich so geliebt habe. Und das war ein ganz tiefer Einschnitt. Und dann kam ja die Wende, und dann sollten ja weitere Dörfer in der Lausitz abgebaggert werden. Und dann wurde ja eben dieses eine Dorf besetzt. Und das war mir ganz wichtig, damit zu machen, damals.
Und wie ging das dann weiter? Also wie lange waren Sie da und was haben Sie da gemacht?
Also ich habe da 4 Jahre gewohnt, und wir haben natürlich gegen die Abbaggerung dieses Dorfes gekämpft. Inzwischen ist es natürlich dem Braunkohlebergbau gewichen. Dann habe ich ja angefangen, Biologie zu studieren, bin dann ein bisschen, sage ich mal, ruhiger geworden. Und irgendwann habe ich die Chance bekommen, in einem Ingenieurbüro zu arbeiten, das sich mit Naturschutz im Bergbau beschäftigt hat, also der Schutz der Feuchtgebiete, die im Umkreis der Tagebaue sind und um Cottbus, und die nicht trocken werden dürfen. Und da habe ich dann angefangen zu arbeiten, und dann habe ich auch gemerkt, dass nicht alles schwarz und weiß ist. Also der Bergbau ist nicht nur der Feind, da gibt es auch Menschen, denen die Natur wichtig ist, und habe sehr viel gelernt, auch für mein Leben. Also, und dann kam ja noch die große Chance, die Renaturierungsflächen im Tagebau, dort Konzepte zu entwickeln, wie die zu begrünen sind und wie man das machen kann, dort die ganzen seltenen Lebensgemeinschaften wieder anzusiedeln. Und das hat in mir viel wieder gut gemacht, diese Arbeit. Also das einfach so Riesenflächen und dort überall Arten anzusiedeln, die so selten sind, mit meinem Team natürlich zusammen und mit ganz vielen Leuten, die uns da unterstützen, von den Landwirten über das Bergbauunternehmen selber, hat das in mir ganz viel zur Heilung gebracht. Also ich kann jetzt, also früher war ich einfach nur wütend, dass mein Dorf nicht mehr da ist, aber heute ist das nicht mehr so. Heute kann ich auch das Schöne sehen, was jetzt geschaffen wurde.
Ja, da habe ich in Ihrem Buch das Wort Bergbaufolgelandschaften gelernt. Was haben Sie da genau gemacht oder geforscht?
Also es ist ja so, dass zu DDR-Zeiten gab es nur Land- und Forstwirtschaft, und mit der Wende kam die dritte oder vier, also es gab noch Wasser, gab die vierte Kategorie, das sind die Renaturierungsflächen oder die Vorrangflächen für Naturschutz. Und im Prinzip wusste niemand, ja, wie macht man die denn jetzt? Planmäßig Naturschutzgebiete herstellen und die geschützten Biotope. Und da gab es Forschung an mehreren Unis, aber nie eine großflächige Anwendung. Also es gab Forschung auf 500 Quadratmetern oder mal einen Hektar, aber es ging dort tatsächlich um viele hundert Hektar im Jahr. Und wir haben das also alles mit Material von Tagebauvorfeld, also das, was noch abgebaggert wird, oder dem Umfeld, auf ganz natürliche Weise haben wir da ganz, ganz viele, ganz seltene Arten angesiedelt in großen Mengen. Und das ist wirklich, also nicht nur ich, sondern auch ganz viele Fachkollegen aus der ganzen Welt sind immer sehr ergriffen, wenn sie vor diesen Flächen stehen. Und das war, also, ja, das ist großartig, dass wir das machen durften, dass ich diese Chance bekommen habe, trotz meiner Lebensgeschichte, würde ich mal sagen, und dass wir zeigen konnten, dass sowas funktioniert, und das wird ja jetzt auch in anderen Tagebauen genauso angewendet auch.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie waren in einem Ingenieurbüro auch. Das war mir auch neu, dass man als Botanikerin in einem Ingenieurbüro arbeitet. Wozu brauchen Ingenieure eine Botanikerin?
Naja, es gibt ja viele Planungsbüros, die jetzt zum Beispiel Straßen planen oder was. Und wie gesagt, das hat man erst schon das Thema, da muss jemand vorher gucken gehen und sagen, was gibt's denn hier an geschützten Tierarten, Pflanzenarten, aber auch für geschützte Lebensräume. Es gibt ja geschützte Biotope. Und das machen oft Botaniker, Biologen. Meine Arbeit war eher Monitoring, also in diesem Tagebauumfeld, als ich im Ingenieurbüro gearbeitet habe. Dann kamen ja noch die Ameisen dazu, dann die Planung dieser Renaturierungsflächen. Aber sonst, viele Botaniker erfassen dann eben die Biotope und auch die Pflanzenarten.
Das mit dem Ameisenhegen und Umsiedeln, das hat sich ja eher zufällig ergeben, weil da ein Ameisenheger Hilfe brauchte, den das Ingenieurbüro engagiert hat. Und dann standen Sie irgendwann vor diesem ersten Haufen. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Einsatz?
Ganz genau erinnere ich mich daran. Also es war so, dass diese Nester eben im Umfeld des Tagebaus umgesiedelt werden mussten. Und der hat gesagt, ja, mache ich, der alte Umsiedler, aber ich bin schon ziemlich alt und das zwickt und zwackt nicht nur die Ameisen, sondern auch in meinem Rücken. Also es ist eine schwere körperliche Arbeit. Ich möchte gern, dass das einer von euch lernt. Und dann machen wir das zusammen. Und der muss das dann aber auch richtig machen, in die Ameisenschutzwarte eintreten und alles. Und mein Chef natürlich damals zu mir gekommen, du bist doch hier die Biologin, du machst das jetzt. Und ich erstmal, oh, ich bin Botanikerin und mit Tieren wollte ich eigentlich gar nicht so. Und dann habe ich aber noch eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich gedacht, na, Tiere retten ist eigentlich auch was ganz Schönes. Ja, und dann schon am ersten Tag war ich in die Ameisen verliebt, also das kann man nicht anders sagen. Und ich weiß aber noch, das erste Nest, da hat er dann so mit seinen Händen reingegriffen, so wie ich das jetzt mache. Deswegen kann ich auch unsere Praktikanten immer gut verstehen, wenn es dies erstmal gruselt am ersten Tag. Und dann sind die Ameisen überall gewesen bei ihm. Ich weiß noch, dass sie so angefangen haben, an den Ohren rumzukrabbeln. Und da habe ich dann gestanden und gedacht, boah, das soll ich jetzt machen. Naja, mal gucken die nächsten Tage, ich gucke mir das an. Und ja, dann hat er gesagt am Nachmittag, so, jetzt haben Sie das ja gesehen, hier ist noch ein Nest, jetzt machen Sie das mal. Und ich musste gleich am ersten Tag mein erstes Nest mit umsiedeln. Und das war ein unglaubliches Gefühl, so diese Hände in diesen wuselnden, warmen Haufen. Da ist ja warm drin, ne? Also die halten das Nest auch warm. Und dann habe ich sofort diese Verbundenheit zum Leben, zu den Tieren, zur Natur ganz deutlich gespürt. Und es war ein unglaublich schönes Erlebnis auch.
Unser Gast ist die Biologin Christina Krätz, die Spezialistin im Umsiedeln von Ameisenkolonien ist, die sich mit ihrer Firma Nagola Re, aber auch um andere Belange der brandenburgischen Natur kümmert. Aber vielleicht klären wir erst den Namen, Frau Krätz. Was bedeutet Nagola Re?
Ja, also wir kommen ja aus der Lausitz und das ist sorbisches Siedlungsgebiet. Also wer jetzt nicht genau weiß, was sorbisch ist, ist, also wenn man so Bilder aus dem Spreewald sieht, das sind die Sorben. Und also ich bin ja auch halb sorbisch abstammend und ich habe damals nach einem Namen gesucht für eine dieser großen Renaturierungsflächen im Tagebau. Und das war klar, dass das so eine Heidelandschaft werden wird und habe dann gedacht, naja, es muss irgendwas mit Heide zu tun haben und bin dann auf den sorbischen Namen Nagoli, heißt auf der Heide oder im Wald im Sorbischen. Und als ich die Firma gegründet habe, habe ich gedacht, naja, das muss was damit zu tun haben, weil alle haben schon immer gesagt, wenn wir da im Tagebau gearbeitet haben, wo ist denn Christina? Und ich war natürlich auf der Nagola, so habe ich die Fläche damals genannt und die haben dann alle gesagt, na, sie ist Nagolieren. Und dann war klar, als ich die Firma gegründet habe, die muss natürlich so heißen. Und im Prinzip heißt es auf der Heide und soll auch die Verbindung zu einem sehr artenreichen und wichtigen Lebensraumtypen für uns, für unsere Gegend hinweisen. Und Re heißt dann natürlich Renaturierung, Rekultivierung, Restitution, alles wiederherstellen im Prinzip.
Wie viele Leute arbeiten in Ihrer Firma?
Also wir haben ja auch Saisonkräfte, weil wir auch Saatgut produzieren. Alles in allem sind es ungefähr 35 Leute. Das schwankt mal, ist einer weniger, mal mehr, aber so um die 30 bis 35 Leute.
Und wenn, wie gesagt, kein Ameisenumzug ansteht und Saatgut produzieren war es jetzt eins, was tun Sie alles noch?
Also wir machen, also auch ganz oft diese Gutachtertätigkeit, über die ich erst schon geredet habe, also dass wir seltene Arten und also Biotope erfassen oder auch, wir haben zum Beispiel auch Erhaltungskulturen. Also Erhaltungskulturen sind so ähnlich wie für besonders seltene Arten. Da gibt es ja auch Erhaltungszuchten in zoologischen Gärten zum Beispiel. Sowas gibt es auch mit Pflanzenarten. Also wir haben für mehrere Pflanzenarten die Erhaltungskultur fürs Land Brandenburg. Das heißt, wir sind dafür zuständig, dass die Art erhalten bleibt und siedeln dann auch immer wieder ganz viele Pflanzen in der Natur an. Wir produzieren das Wildpflanzensaatgut, wir planen Renaturierung, wir beschäftigen uns mit Moorschutzprojekten, machen natürlich weiterhin Biomonitoring für die Tagebaue, begleiten Maßnahmen dort, ja, und siedeln auch noch andere Tierarten um, zum Beispiel Amphibien und Reptilien. Auch Pflanzenarten haben wir schon umgesiedelt, vor Baumaßnahmen gerettet. Also wir haben alles mit Naturschutz, sind unsere Tätigkeitsfelder, und ganz vielfältig, also ganz, ganz unterschiedlich.
Was ist, wenn Sie dann so in Ihre Landschaft gucken, als professionelle Naturschützerin Ihre größte Sorge? Wo sehen Sie aktuell einen besonderen Handlungsbedarf?
Ich sehe den Handlungsbedarf eigentlich bei uns Menschen. Und zwar nicht jetzt was wir jetzt dringend erstmal tun müssen, sondern unsere Einstellung muss sich ändern zur Natur. Was ich immer sehe, ist, dass viele Menschen immer noch die Natur als, sage ich mal, Objekt betrachten, was es gilt auszubeuten und für uns zu nutzen. Und auch, wenn ich es höre, wir müssen die Natur schützen, weil sie unsere Lebensgrundlage ist, sind wir immer wieder die, um die sich dreht. Aber eigentlich müssen wir die Natur schützen, weil wir ein Teil davon sind und sie ein Teil von uns. Also ich sehe die Natur nicht getrennt von mir. Ich sehe, dass wir zusammengehören. Und wenn man zu etwas gehört oder etwas gehört zu einem, dann kann man das nicht einfach so zerstören. Und ich glaube, das muss sich erst ändern. Also es muss sich nicht, aber es wäre mein Wunsch, dass sich das ändert, dass die Einstellung der Menschen zur Natur sich ändert. Und dann können wir all das angehen. Aber also dann wird auch keiner mehr bestimmte Tiere tot spritzen oder bestimmte Lebensräume kaputt machen, weil er einfach weiß, ich mache mich damit selber kaputt. Aber erstmal, meiner Meinung nach, müssen wir bei uns Menschen anfangen. Unsere Einstellung muss sich ändern.
Das ist eine Einstellung, die sich, wenn man Ihr Buch liest, auch sehr deutlich vermittelt. Haben Sie es auch deswegen geschrieben, diese fabelhafte Welt der Ameisen?
Naja, wie ich zufällig zu den Ameisen gekommen bin, ist das Buch auch so ein bisschen zufällig entstanden, weil ich habe, als wir an der A10, A24, also Berliner Ring Ameisen umgesiedelt haben, da war auch so ein bisschen Sommerloch, da war ich dann mal im Radio, im Berliner Rundfunk, und da hat mich eine Literaturagentin gehört und die hat gesagt, oh, was Sie über die Ameisen erzählen, das ist so spannend, ich war so traurig, als die Sendung zu Ende war, Sie müssen ein Buch schreiben. Und ich habe sie angeguckt, ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Ja, und dann ist es doch zum Buch gekommen. Da bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich das mal aufschreiben konnte und dass es mehr Leuten zugänglich gemacht werden konnte.
Und man erfährt wirklich sehr viel. Das Umsiedeln ist nur ein Teil des Inhalts. Und dann gibt es noch so ein kleines Schlusskapitel mit den schillerndsten Fakten. Partywissen, da habe ich vorhin draus zitiert. Da steht auch drin, dass in manchen Ländern Ameisen gegessen werden und dass sie überhaupt ein Nahrungsmittel der Zukunft sein könnten. Wie geht's Ihnen da? Könnten Sie Ihre Schützlinge auch verspeisen?
Nee, ich bin so Vegetarier, seitdem ich 14 bin, also für mich kommt das nicht in Frage, ja.
Nee. Und wenn man, Sie sind die ganze Zeit draußen, ne? Wenn man das beruflich macht, haben Sie auch noch einen Garten, den Sie hegen und Haustiere womöglich und gehen privat auch noch viel raus?
Also ich gehe gerne raus. Ich gehe auch, jetzt sind wir ja natürlich nicht ganz so viel draußen, jetzt schreiben wir viel. Da gehe ich viel mit meinem Hund spazieren, weil einen Hund haben wir. Ich habe auch einen Garten, ja. Das macht mir Spaß. Also einfach nochmal zum Abschalten.
Ja. Und im Frühjahr geht dann die Arbeit wieder verstärkt los.
Genau, im Frühjahr geht das Ameisenumsiedeln los, weil das ist die beste Zeit für die Ameisen. Aber auch dann die Botanik fängt dann ja an und dann müssen wir da viel machen. Ja.
Christina Graetz, danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, ich danke auch. Hat mir auch Spaß gemacht.
SWR2 Tandem, die Redaktion hatte Nadja Ode. Ich bin Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.